Himmlischer Vater, wir wollen dir danken sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist geredet hast und redest, auch an diesem Wochenende. Danke, dass du bereits schon in unsere Herzen geredet hast und dass du an uns gewirkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du weiterhin wirkst und auch den Brät ausrüstest, ihn bekleidest mit deinem Geist, mit Kraft, dass dein Wort mit Kraft verkündigt und bei uns eindringt. Amen.
Gut, ich habe ein interessantes Thema von Liebe, Leitung, Achtung und Unterordnung. Und ich bin froh, dass ich dieses Wort Unterordnung und das Wort Leitung nicht jetzt zum ersten Mal für diese Konferenz in den Mund nehmen muss, sondern eine gewisse Grundlage ist schon gelegt. Und dennoch müssen wir aufpassen, dass wir gut zuhören und gut achten, um was es hier geht. Ist der PowerPoint? Jawohl. Und jetzt kann ich so drucken. Okay, genau. Im Konferenzprospekt wird dieses Referat so eingeleitet. Jeder Christ findet gewisse Bibelstellen relativ unangenehm. Für viele gehören die Stellen über die Rolle von Mann und Frau dazu. Vor einigen Wochen haben Simone und ich das Vorrecht gehabt, an ein Ehewochenende zu sein, bei einem Redner, der um die ganze Welt reist. Der hat die Stelle aus Epheser 5 gelesen und dann hat er gefragt, nun, welches ist das Reizwort hier? Und dann war Stille im Raum, bis jemand irgendwie gesagt hat, ja klar, das Wort Unterordnung. Der hat uns nachher beim Mittagessen gesagt, es ist egal, wo man in der Welt geht. In China war ich, in Indien war ich, da stehen die indische und chinesische Frauen auf und schimpfen, dass die Unterordnung nicht wirklich Unterordnung heißen kann. Er sagt, in der ganzen Welt ist es überall das Gleiche. Unser Fleisch hasst das, was das Wort Gottes sagt. Also, wie können wir eine Bibelstelle oder die Bibel überhaupt auslegen, wenn wir so tiefe Gefühle und Meinungen haben? Die Schrift auszulegen verlangt ein Stück weit von uns, dass wir bereit sind und fähig sind, über unseren Schatten zu springen. Konkret, dass wir lernen, wie die Bibel selbst uns die Brille gibt, statt die Bibel mit unserer Brille zu verstehen. Und diese Tendenz in unserem Denken ist nicht zu unterschätzen. Bei sehr vielen Themen, vor allem Themen, wo unsere Kultur eine starke Meinung hat, kommen uns sofort eine ganze Menge von Bildern und Gefühle und Erlebnisse und Verletzungen und Erfahrungen und Assoziationen in den Sinn, die sehr, sehr tief sitzen. Und wir tendieren dann anhand von all diesem Mischmasch an Erfahrung und Sachen, die in uns aufgewühlt sind durch die Stelle, unsere Meinung dann zu bilden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass wir eine Meinung bilden und das auf die Bibel projizieren, sondern wir wollen, dass Gott zu uns redet. Nicht, dass wir ihm sagen, wie er es zu machen hat. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass es oft so ist, dass wir eher Dinge in der Meinungsbildung zusammenreimen, als die Schrift systematisch zu studieren. Und das möchte ich euch ans Herz legen, zu lernen, die Schrift systematisch zu studieren. Ich habe vor 2 Jahren an der Bibelschule einen Kurs geben können, Inspiration und Autorität der Bibel. Und ich habe überlegt, okay, wie könnte man dieses Thema Inspiration der Bibel, ich könnte reden über wie die Bibel inspiriert wurde und dass Gott die Menschen durch den Heiligen Geist geleitet hat, das Wort Gottes aufzuschreiben und dass das Wort Gottes fehlerfrei ist und das Wort Gottes Autorität besitzt. Und ich dachte, wenn ich das mache, dann sitzt die ganze Klasse da und sagt, selbstverständlich, glauben wir auch, Amen, gut, super. Und ich dachte, das Problem ist, dass faktisch gesehen sehr viele Meinungen in diesem Klassenzimmer sind, die nicht vom Wort Gottes kommen, aber die Studenten meinen, das sei die christliche Meinungen. Und mir war es ein Anliegen, dann Ihnen zu zeigen, wie schnell wir zwar sagen, dass wir die Autorität der Bibel bejahen, aber faktisch dann unsere Meinung anhand von ganz anderen Faktoren bilden. Meinungen, die sogar vielleicht nicht wirklich biblisch sind. Und ich dachte, hier sind Studenten, ich kann es mir erlauben, sie ein bisschen zu provozieren und ein bisschen so ins Gespräch zu führen. Und dann habe ich so einige Reizthemen genommen, wie zum Beispiel körperliche Züchtigung oder Todesstrafe. Oder da muss ich vergeben, wenn es der andere Person nicht reut. Und so weiter. Und jeder durfte dann eins von diesen Themen wählen und ein Themenstudium drüber machen. So, bekannte Meinungen. Ist der Mensch Leib, Seele und Geist? Oder nur ist Seele und Geist eigentlich die gleiche Sache? Und ich wusste, es haben sie schon 20 Mal so gehört und nie so gehört. Okay, setz dich damit auseinander. Und was interessant war für die Studenten und für mich, war, wie sie dann bei einigen das Licht aufgegangen ist, wie sie eine Meinung gebildet haben, obwohl sie die Bibel nicht systematisch dazu untersucht haben. Eben, weil wir etwas einige Male gehört haben oder anhand unserer Gedanken über viele Jahre gebildet haben. Und ich war froh, dass ich sagen konnte, da bei einigen Studenten ist der Groschen wirklich gefallen. Aha, wenn die Bibel Autorität hat, dann muss ich sie auch studieren. Und eines sogar, ich habe die Frage gestellt, was es heißt zum Beispiel, dass Gott unser Vater ist. Gesagt, hier ist eine gute Illustration, wie Theologie nötig ist. Weil, dass Gott unser Vater ist, das versteht sich von selbst. Jeder Christ weiß das. Und manchmal dann in so Konferenzen, da wird jemand zum Beispiel sagen, hey, Gott ist dein Vater. Also, ich möchte, dass jeder sich vorstellt, dass er auf dem Schoß des Vaters jetzt sitzt. Okay, jetzt kommt die Theologie und fragt, was heißt es, dass Gott unser Vater ist? Was will die Bibel damit sagen? Will die Bibel sagen, dass wir ihm auf den Schoß sitzen? Oder will die Bibel sagen, dass er unser Ursprung ist? Oder will die Bibel sagen, dass er uns erzieht? Oder will die Bibel sagen, dass er über uns steht und uns befehlt? Oder will die Bibel sagen, dass er uns trainiert und seine Eigenschaften beibringt? Es sind eine ganze Reihe von Eigenschaften, die eigentlich zum Thema Vatersein passen. Aber das Problem ist, dass wir sehr schnell einfach anhand von unseren Gefühlen sagen, ja, das ist der Aspekt von Vaterschaft, der ich am liebsten habe. Und vielleicht die Bibel redet kaum davon. Ein Student hat sich dann gewagt, in eine vierstündige Hausaufgabe, natürlich hat er viel länger gehabt, alle 1000 Stellen in der Bibel aufzuschlagen, wo das Wort Vater für Gott gebraucht wird, und zu untersuchen, ja, welches Bild dann wird benutzt? Ist das eine Schoßgemeinschaft oder ist das eher die Erziehung? Und am Schluss hat er dann eine super zweiseitige Zusammenfassung geschrieben, von was die Bibel zum Thema Vaterschaft machte. Hut ab, also das ist das, was wir hier brauchen, auch in diesem Thema Unterordnung, Leitung, Achtung und Liebe. Prospekt geht fort, aber jetzt ist wieder an. Je unangenehmer die Stelle, oder man könnte sagen, je umstrittener die Stelle, vielleicht ist es gar nicht für dich so unangenehm, das passt irgendwie in deinem falschen Verständnis zu deinem Fleisch. So, umstritten wäre vielleicht besser. Je umstrittener die Stelle, desto mehr sollten wir darauf achten, sie nicht zu ignorieren einerseits oder aus einem Kompensationsgefühl heraus zu überbetonen. Vielmehr gilt es, die Weisheit und Schönheit der Gebote Gottes zu entdecken, als sich auch der Gefahr bewusst zu werden, sie zum eigenen Vorteil auszunutzen. Dieses Thema ist kontrovers und darum sind wir ein Stück weit in Gefahr. Also, wenden wir uns jetzt dem Thema zu. Erster Punkt, das steigt ständig aus. Ich glaube, die Batterie ist fast alle. Also, ich sagte wann, dann kannst du es... Dankeschön, es geht um Christus und sein Bild. Wenn wir das Thema Liebe, Leitung, Achtung und Unterordnung anschauen, die erste Wahrheit, die wir einige Male in diesen Konferenz schon angeschaut haben oder beleuchtet haben, ist, dass es um Christus und sein Bild geht. Diese Dynamik zwischen Mann und Frau ist nicht in erster Linie etwas zwischen Mann und Frau. Das, was zwischen Mann und Frau passiert, ist ein Schatten, bloß ein Schatten von dem, auf das es sich hinweist, nämlich was zwischen Christus und der Gemeinde passiert. Und dies ist einerseits eine selbstverständliche Grundlage und andererseits müssen wir sagen, dass wir in unseren Beziehungen sehr schnell das in den Hintergrund oder sogar in Vergessenheit treten lassen. Wir verlieren schnell den Blick für das, um was es geht. Diese Wahrheit muss gefördert werden in uns, sattelfest begriffen werden. Das ist das Ziel. Und bis es dann sattelfest von uns wirklich begriffen wird, das braucht eine ständige Arbeit, uns wie immer wieder daran zu erinnern, Moment, im Moment ist mein Stolz verletzt und ich möchte auf den Tisch hauen und irgendwie etwas da fordern. Ich möchte nicht dienen. Oder ich denke, ich diene jetzt und ich fühle mich dabei sehr gut, weil ich weiß, es kommt da eine Belohnung auf mich zu. Nein, es geht immer um Christus und dass Christus im Mittelpunkt steht. Diese ganze Dynamik geht um Christus und seine Gemeinde. Es geht darum, ihn zu verkündigen und ihn eine Welt zu zeigen, die von seiner wahren Natur nicht wirklich viel versteht. So, nächster Punkt, 2, genau. Mann, nimm deine Verantwortung wahr. Und da steht, nicht nur weil ich keinen Platz habe, sondern bewusst Mann statt Ehemann da. Also wieder, es ist nicht nur für Ehemänner, sondern diese Rollen haben mit Mann und Frau sein zu tun und darum haben eine abgeschwächte Bedeutung in alle Mann-Frau-Beziehungen. Statt Autorität oder Führung ist vielleicht das Wort Initiative übernehmen passend oder vorangehen oder etwas Ähnliches. Ich gebe euch ein Beispiel. Vor einiger Zeit war bei meinen Kindern so ein Jugendgruppentreff und die sollten dann vor der damals der Gemeinde stehen und etwas machen. Dann haben sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Theaterstück oder irgendein Spiel oder was auch immer gemacht. Und das war toll und haben geklatscht und so weiter. Und dann am Schluss hat der Leiter gesagt, okay, hey, super, Teenies, Jugendgruppe. Und jetzt möchte einer von euch beten. Und da standen meine 2 Söhne und noch ein Mann, noch ein Junge, glaube ich, und dann 5 Mädchen. Und ich dachte, oh nein. Jungs, spring ein. Möchte jemand beten? Niemand meldete sich. Und ich so hinten wollte sagen, guck auf mich. Vielleicht haben sie geahnt, was passieren würde, wenn sie auf mich gucken würden. Die haben nicht auf mich geguckt. Und tatsächlich, irgendwann mit der Zeit hat ein Mädchen gesagt, okay, halt, dann bete ich. Ich habe meine Jungs nachher zur Rede gestellt, gesagt, hey, das dürfte nicht passieren. Ihr seid junge Männer, ihr übernimmt die Verantwortung. Nicht, dass die Mädchen nicht beten dürfen oder irgend so etwas, aber wenn jemand fragt, möchte jemand beten und niemand sich meldet, das ist deine Anmeldung. Dann tretest du vor, dann leitest du, dann übernimmst du die Initiative. Das sind Frauen, denen ihr dienen müsst. Das setzt sich fort, nicht nur eben in geistlichen Sachen wie Gebet, sondern unsere Kinder haben nicht die harmonischsten Beziehungen von allen Kindern in der Welt. Und wenn ich meinen Jungs sage, bitte trag Amys Koffer. Ja, wieso? Weil sie eine junge Dame ist. Gilt das für sie auch? Du bist Mann, sie ist Frau. Ich weiß, sie ist deine Schwester, aber trotzdem. Mann, Frau, hallo? Und wenn Amy sich dann überhebt, ja, sie kommt auch dran, wenn es dann Zeit ist zu dienen und Gastgeberin zu spielen. Hey, kannst du aufstehen und Johnnys Glas füllen? Ja, wieso, das kann er selber aufstehen. Ja, du bist Gastgeberin. Also, fördert eure Söhne und Töchter, verantwortliche Männer und Frauen zu werden. Also eben, Autorität ist vielleicht nicht das richtige Wort, wenn es darum geht, um solche andere Beziehungen, aber schon vorangehen, Initiative übernehmen oder jetzt auf der fraulichen Seite Initiative überlassen, unterstützen oder so etwas Ähnliches in der Formulierung. Die Dynamik sind aber Dynamiken, die aus unserem Sein kommen und darum nicht nur in der Ehe, sondern in allen Beziehungen Relevanz haben. Und übrigens, das ist total typisch für wie die Bibel lehrt. Wenn die Bibel lehrt etwas, sie erzählt nicht nur eine Geschichte. Anhand der Geschichte sollen wir die Prinzipien verstehen. Und die Prinzipien natürlich haben in allerlei ähnlichen Situationen Anwendung. Sonst wäre die Bibel viel, viel länger. Oder sonst müssen wir sagen, ja, großen Teile der Bibel sind für uns gar nicht relevant, weil wir keine Schafe haben und keine Ackerfelder. Geht mich nichts an. Nein. Das, auch wenn das in einer ländlichen Gegend vor viel langer Zeit, vor industrieller Zeit geschrieben wurde, die Prinzipien gelten heute noch. Also Männer, was lehrt uns die Bibel? Was ist unsere Rolle im Leben unserer Frauen? Das ist, glaube ich, der erste Punkt auf der nächsten Folie. Genau, du bist der Pastor deiner Frau. Du bist der Pastor deiner Frau, kurz gesagt. Das ist an allen relevanten Stellen klar. Die Leitung und das Hauptsein und die Autorität ist nicht da, damit du deinen Willen einfach durchsetzen kannst, damit du irgendwie es haben kannst, wie dir es gefällt, sondern damit du deine Verantwortung gerecht werden kannst und ihr dem Herrn gemeinsam dienen könnt. Wir sind gefragt, Männer, zu überlegen und zu planen und darauf zu zielen, wie unsere Familien, angefangen bei unseren Frauen, Gott besser dienen und widerspiegeln können. In allerlei NT-Stellen ist dies eigentlich sehr klar, wenn die Bibel über die Kopfbedeckung der Frau und Beten in der Gemeinde spricht. Es ist nicht nur so, dass sie sagt, Frauen müssen einfach untertänig sein, sondern guck mal, es ist wichtig, dass wir hier Christus, die Ordnung Christus Gott Gemeinde widerspiegeln oder Christus Gott Mann, Frau widerspiegeln. In 1. Petrus 3, wo von Leitung und Unterordnung die Rede ist, ist es das Ziel, Männer, achte und ehre der Frau, die Frau als das schwächere Gefäß, als Miterbe in Christus, der Gnade des Lebens. Fördere sie, bete gemeinsam, dass eure Gebete wirksam und effektiv sind. Es geht hier nicht nur um irgendwelche Leitung, sondern um eine pastorale Leitung. Wer dürfte Älteste oder Diakon in der Gemeinde sein, der sein eigenen Haus gut vorsteht? Und am klarsten wird dies wohl, das nächste Folie, glaube ich, genau, in dieser Stelle in Epheser 5 gelehrt, was auch diesbezüglich die längste und die Hauptstelle der Bibel ist in diesem Thema. Schlagen wir diese Stelle auf. Gottes Ziel wird hier besonders deutlich gelehrt. Das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde soll widerspiegelt werden. Und zwar indem der Mann seine Verantwortung wahrnimmt, die Frau zu heiligen und sie zu reinigen. Ich lese die Stelle nicht, denn Kurt hat sie gerade gelesen. Haben wir vorher nicht abgesprochen, aber reimt sich gut. Epheser 5, nächste Folie bitte. Genau, Epheser 5, 21. Einiges ist aus dieser Stelle zu nehmen. Erster Punkt ist auf der nächsten Folie. Das Hauptsein ist eine geistliche Verantwortung, und zwar hier vor allem im Blick auf die Förderung der Frau. Nicht, dass ich meinen Kopf einfach durchsetzen kann. Der Zweck ist, sie zu reinigen. Und natürlich, weil alles im Leben mit dem Herrn zu tun hat, Rechnungen und wer dann am Steuerrad sitzt und so weiter, ist es richtig, dass die Bibel sagt, ja, unterordne euch den Männern in allem. Aber die Gefahr, unseren Willen in unwichtigen Details durchzusetzen, das muss uns bewusst sein. Zweitens, das Ziel ist, die Frau zu fördern oder zu reinigen. Und dies ist sehr stark betont in dieser Stelle. Guck die Stelle mit mir an. Guck mal Vers 26. Hier heißt, um sie zu heiligen. Um sie zu heiligen. Okay, ganz klar. Was ist meine Aufgabe als Mann? Um sie zu heiligen. Ich verhalte mich so und so, um sie zu heiligen. Oder Vers 26 immer noch. Durch das Wasserbad im Wort. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Heiligen, reinigen. Es ist auch hier eine dritte Betonung. Es ist das Wasserbad im Wort. Wenn es heißen würde, das Wasserbad im Blut, wäre ich denn dran? Nein. Da ist Christus dran. Der blutet für meine Frau, nicht ich. Wenn es heißt, das Wasserbad im Wort, oder bin ich dran? Christus lehrt, ich lehre auch. Christus allein hat sie gereinigt durch seinen Tod, aber da es heißt durch Wasserbad im Wort, aha, ich denke, meine lehrende Tätigkeit ist hier angesprochen. Oder viertens, Christus soll eine Braut vorgestellt werden, die herrlich sei, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig ist. Vers 27. Ganz klar hier mehrmals betont, dass es um eine Reinigung geht. Flecken, Runzel oder etwas dergleichen, heilig und untadelig. Und diese Ausgabe dann ab Vers 28 wird dann so klar betont, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Also die Liebe ist eine korrigierende und aufbauende Einstellung. Das kommt im Vers 28 wieder zur Geltung, wo es heißt, nein, Vers 29, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Nähren und pflegen ist etwas, das man mit dem Körper tut, wenn es an etwas mangelt. Nähren, wenn es an Nahrung mangelt, pflegen, wenn es an Reinheit mangelt. Also nähren und pflegen, wie auch Christus die Gemeinde tut. Jetzt ist es nicht unwichtig, dass dies alles in einem Kontext gestellt wird, wo es um Unterordnung und Respekt geht. Seine Sache, bei dem man sagen kann, ja, das betrifft ihre Beziehung mit Gott. Das sind Flecken und Runzeln in ihr, wenn sie sich nicht unterordnet und mich nicht ehrt. Aber da es um Flecken und Runzeln geht, da bin ich wieder dran, das anzusprechen und sie im Wasserbad des Wortes zu reinigen. Darum Männer, so unangenehm das sein mag, konkret heißt das, dass wir uns nicht fein rausziehen können und meinen, es sei ihr Problem, wenn sie uns nicht achtet. Wir sind hier verantwortlich, unsere Frauen zu helfen, uns um Christi willen zu ehren und sich uns unterzuordnen. Wie leicht fällt dir das? Hoffentlich reibt sich hier niemand die Hände und meint, jetzt haben wir endlich die Beweisstelle gefunden, die wir benutzen können. Wer das auf diese Art versteht oder meint, der hat nicht verstanden, dass es hier um einen geistlichen Dienst geht, ihr zu gut, vor Gottes Angesicht. Da muss eine gewisse heilige Scheu hier sein, uns selbst einzumischen. Ich hoffe, es ist euch wohler, wenn ihr Rebellion bei der Frau ansprechen müsst, wo es nicht um euch geht. Hey, das war nicht respektvoll, wie du mit dem Pastor geredet hast heute. Ich weiß, da fehlte wirklich was in der Predigt. Aber man kann das auf eine andere Art respektvoll ausdrücken. Ich hoffe, das fällt euch einfacher, als zu sagen, du hast jetzt nicht respektvoll mit mir geredet. Es geht letztendlich um ihre Beziehung zu Gott, aber ich bin involviert. Also, da gibt es eine gewisse heilige Scheu, da muss eine gewisse heilige Scheu geben, uns selbst einzumischen. Es ist letztendlich eine Sache zwischen meiner Frau und Gott, aber ich bin involviert. Ich bin für diese Flecken und Runzeln mit zuständig, auch wenn es darum geht, dass sie mich achten soll. Wie können wir da diese Spannung lösen? Soll ich sie also dazu anleiten, mich zu achten oder nicht? Ist das nicht Selbstförderung? Mache ich eine schon schwere Sache nur noch schwerer, wenn ich mich einmische? Ich kann euch eine Geschichte erzählen, die aufzeigt, wie wir in diesem wichtigen Punkt denken sollen. Diese Geschichte, vor einigen Jahren liegt es zurück, geht es um eine Gemeinde, die einem Bund angeschlossen war, der sich zunehmend von einer Bibeltreue entfernt hatte. Und der Pastor war ein Freund und er wollte darum den Bund und die Gemeinde, somit die Gemeinde verlassen. Er wollte aber nicht versuchen, seine Leute mitzunehmen. Der sagte, nein, das wäre irgendwie, dann drehte sich irgendwie die ganze Sache um mich. Und ich dachte, habe aber nichts gesagt, das ist nicht gut. Du verlässt diese Gemeindebund, weil du denkst, es sei geistlich ungesund, drin zu sein und nimmst deine Leute nicht mit? Im Nachhinein, einige Monate später, war er wieder bei uns. Und dann hat er gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte versuchen müssen, meine Leute mitzunehmen. Bloß weil er irgendwie im Spiel war, sagte er, hat er vergessen, um was es ging. Es ging nicht um ihn, es ging um Treue zu Gott. Er hat seine Verantwortung als Pastor in genau dem falschen Moment niedergelegt und seine Schafe genau dann, als sie die meiste Leitung und Richtungsweisung brauchten, im Stich gelassen. Was ist passiert? Aus einer guten Absicht, nicht auf sich zu fokussieren, rückte er doch in den Mittelpunkt. Da ging es um ihn. Darum kann ich nicht sagen, weil ich bin ja involviert. Statt zu sagen, ja, ich bin zwar involviert, aber es wäre genau gleich, wenn ich nicht involviert wäre. Ich bin unwichtig. Diese Perspektive hätte die Situation entschärft. Es geht um Gott. Es geht darum, nicht um den Pastor. Es ist nicht wichtig, ob ich der Pastor bin oder ob ich zu einer anderen Gemeinde im Bund rede. Wichtig ist Gottes Auftrag und Verantwortung. Und so ist es in unserer Situation mit unseren Frauen. Wir dürfen uns nicht ausklammern, wenn es darum geht, dass sie uns achten. Um das geht's ja in der Stelle. Darum, Männer, es geht hier um Christus und um seine Gemeinde. Und in diesem Licht müssen wir verstehen, dass es nicht um uns geht, auch wenn wir der Auslöser sind. Letztendlich geht es um Gott und wir sind unwichtig. Und ich hoffe, ihr habt da viel Übung, weil das muss man nämlich auch bei seinen Kindern machen. Oder? Du musst deinem Papa gehorchen. Wieso? Ich bin größer. Ja, das funktioniert nicht lange. Ich bin stärker. Das ist auch nichts. Weil Gott sagt, dass ich dein Papa bin. Und das taugt, auch wenn mein Sohn langsam jetzt größer wird als ich. Ich bin immer noch sein Papa. Und auch wenn ich da immer kleiner werde und langsam altere und er rüstiger und jung wird und seine Liegestütze da in meiner Stube macht. Ich bin unwichtig. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Drum, Männer, auch wenn du betroffen bist und nicht objektiv und auch wenn du denkst, ja, aber ich ziehe einen vermeintlichen Vorteil aus dem biblischen Lebensstil, ist es deine Verantwortung, deine Frau und deine Familie in diese Wahrheit zu leiten. Da passt das Nächste sehr gut. Hauptsein bedeutet, sich selbst hinzugeben. Nun, stell dir vor, braucht wahrscheinlich viel Fantasie, aber stell dir vor, Frauen und Männer, ein Flecken an deinem Charakter. Was ist ein Flecken an der Charakter deiner Frau, Frauen, was ist ein Flecken an deinem Charakter? Wenn dieser Flecken oder dieser Runzel wichtig ist, dann kommt es immer wieder hoch. Eine Sünde, die ich einmal im Jahr begehe, die ist nicht so ernst. Eine Sünde, die ich 20 Mal täglich begehe, die ist ernst zu nehmen. Und die Sünde, die ich 20 Mal täglich begehe, ist wahrscheinlich auch die Sünde, wo meine Frau mich 5-mal am Tag anspricht. 5-mal am Tag, das heißt etwa 150 Mal im Monat. Ja, das heißt ungefähr 1500, 1600 Mal im Jahr. Und irgendwann wird man müde. Bekapiert's doch endlich! Hauptsein bedeutet, sich selbst hinzugeben. Wenn ich das bei meiner Frau mache, die Zeiten sind schön, wenn sie sagt, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Aber es ist leider bei mir und bei ihr eher die Reaktion zu sagen, ach, lass mich in Ruhe. Nein, du siehst das falsch, es ist doch nicht so schlimm. Ja, klar, wenn man die andere Haltung hätte, dann würde man auch mit dem Sündigen irgendwann aufhören. Wieso passiert es 5-mal am Tag? Ja, weil ich es immer noch rechtfertige und immer noch denke, es sei nicht so schlimm und meine Buße sehr oberflächlich ist und es tut mir schon leid, dass diese Konsequenzen unangenehm sind, aber wenn es die Konsequenzen nicht gäbe, dann würde es mir nicht so leid tun. Ja. Es ist oft ganz schön unangenehm, deine Frau auf Flecken und Runzeln aufmerksam zu machen. Der Mann muss hier ein Mann sein und gerade stehen. So, praktisch. Nächste Folie. Was ist von Gott dran bei deiner Frau? Es ist nicht kompliziert. Es sind die Sündenmuster, die immer wieder hochkommen und wo Gott immer wieder dran ist. Das war am Anfang unserer Ehe, dass meine Frau sehr gerne sehr lange ihre Ruhe in der Nacht hat. Und das durchkreuzte der Herr unter anderem dadurch, dass wir ein krankes Kind hatten. Und sie musste immer wieder aufstehen in der Nacht und zu diesem Kind schauen und somit ihr Götze vom Schlaf entgegenwirken. Und ich habe das gesehen und gedacht, okay, dann ist das dran. Dann unterstütze ich das, was Gott tut. Und Simone sagt, es ist okay, wenn der Herr das tut, es ist aber nicht okay, wenn du das tust. Das sind aber die Flecken, die dran sind. Und auch wenn in dem Sinne es etwas ist, wo ich Undank ernte, ich möchte ihr helfen, mit diesen Flecken klarzukommen. Was ist von Gott dran bei deiner Frau? Und wie ist das Wasserbad im Wort? Zum Beispiel, weißt du, was deine Frau liest? Was studiert und überlegt sie in der Bibel? Mit wem trifft sie sich? Wer sind ihre Freunde und wie ist ihr Einfluss diesbezüglich? In dem Buch Der geistliche Ehemann, ich wollte das Zitat kontrollieren, aber die Bücher sind, glaube ich, weg und ich hatte keine Zeit, aber er sagt, in seiner Seelsorgepraxis hat er es nie erlebt, dass ein christliches Ehepaar aus unbiblischen Gründen sich getrennt hat. Bei jeder Situation, wo das passiert ist, war eine Freundin der Frau mit involviert, die diese Scheidung, diese unrechtmäßige Scheidung fördert hat. Jedes Mal. Ja, und deine Freundin, wer ist sie? Ja, so und so, Susan. Und was denkt Susan zu dem, was sie unterstützt das? Schon lange. Weißt du, Männer, mit wem trifft dich deine Frau? Trifft sich deine Frau? Wer sind ihre Freunde? Wie ist ihr Einfluss? Was lenkt ihr ab? Was nimmt ihr Zeit? Was macht ein Strich durch die Rechnung, wenn sie die Bibel studieren soll? Es gab eine Zeit in unserer Familie. Ich habe versucht, meiner Frau zu helfen und gesagt, du heißt Mrs. Beaver. So Mrs., die Abkürzung im Englischen ist MRS. Ich sagte, du hast drei Verantwortungen in deinem Leben. Erstens M. Du managest die Kinder. Du bist zu Hause, die Kinder sind zu Hause, wir haben zu Hause unterrichtet. Du managst sie, wie sie den ganzen Haushalt schmeißen. MRS, Reading. Du liest. Das ist das, was du machen musst. Und S, du machst die Schule bei ihnen. Was fehlt in dieser Liste? Kochen, Staubsaugen, Waschen, Bügeln, alles. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Die Kinder machen das und wenn sie es schlecht machen, ja, ich trage die Sachen immer noch. Aber im Moment ist das Lesen mehr dran für dich als die anderen Sachen. Und du musst lernen, in dem Sinn zu sagen, ja, Haushalt kann stehen bleiben, lass Haushalt Haushalt sein, leite die Kinder, manage sie dran, aber du bleibst bei deinem Lesen. Das fruchtet mit der Zeit, das bringt Wachstum. Es geht um Wahrheit, es geht um das Wort, aber es gibt natürlich verschiedene Gnadenmittel, die das Wort verkündigen. Predigten, welche Predigten hört sie? Lieder, gibt es Lieder, die ihr Problem wieder ansprechen würden? Bücher, welche Kühlschränke oder Wandverse kann ich dann in einem christlichen Buchladen kaufen, die das fördern werden, was sie braucht? Kürzlich haben wir uns zwei Wandtafel und Kreide gekauft, weil meine Frau sagt, das hilft mir, wenn ich Bibelverse da auf die Wand, in der Wandtafel schreiben kann. Das erinnert mich daran, dass ich das und das, und ich dachte, oh Mann, muss ich die aufhängen? Oi, was mache ich? Nein, ich bestelle sie. Dann habe ich sie bestellt und aufgehängt und jetzt sind Bibelverse zieren unsere Wohnung. Wie ist das Wasserbad im Boot? Nächstes, wo muss ich lernen? Hier geht es darum, dass ich Christus widerspiegle und vertrete. Ja, da ist natürlich mein Wachstum angesagt. Ich leite in diesem Sinne, ich muss in Demut leiten. Ich bin so weit weg von da, wo Christus ist. Darum, mit Offenheit über meine Sünden und Bereitschaft, dass ich mich verbessere. Wo muss ich Christus ähnlicher werden? Jetzt kurz zu den Frauen. Nächster Punkt. Frau, fördere den Mann und lasst ihn leiten. Wie bei den Männern ist es hier nicht nur die Ehefrauen angesagt, sondern wirklich Frauen. Alle Frauen in ihren unterschiedlichen Beziehungen. Frauen haben hier das Vorrecht, das ist glaube ich der erste, ja genau, die Christus-Ehe zu widerspiegeln. Und ich glaube, wir können nicht gut genug betonen, wie wichtig das ist. Unsere Leute in unserem Umfeld haben Vorstellungen von Christi Identität und Barmherzigkeit und Sanftmut, die sind völlig unrealistisch. Ein Freund von mir sagt, wir beten einen Hindu-Jesus an, der kein Mensch irgendetwas zu leid tun würde. Wo ist der biblische Jesus, der Richter der ganzen Welt ist, der heilig ist, der sogar die Hölle geschaffen hat? Unsere Vorstellungen von Christi Identität und Barmherzigkeit sind oft unrealistisch. Heiligkeit und Gericht und Ernsthaftigkeit werden letztendlich ausgeblendet. Und die Frau hat eine besondere Rolle hier, die Schönheit und zentralen Bedeutung der Jüngerschaft wiederzuspiegeln. Wichtigkeit des Wachstums, die Liebe, die Hingabe an die Gemeinde, Hingabe der Gemeinde Christus gegenüber. Die göttliche Eigenschaft der Unterordnung und Respekt vor Gottes Leitung. Was sind Gründe, warum man das machen müsste? Den Mann ehren ist für dein Glück nötig. Wir haben es vorher gehabt in dem Podiumsgespräch. Die Frau will nicht, dass der Mann sich so entscheidet, aber sie will auch nicht, dass sie den Mann bestimmt. Also, ihn zu ehren ist nötig für dein Glück. Wir haben in diesem Buch, das Buch von Cassian, was Simone vorher gesagt hat, Girls Gone Wise in a World Gone Wild, hat sie erzählt von einer Frau, die, als sie ihre Beziehung mit dem künftigen Mann angefangen hat, die Initiative übernommen hat. Sie hat ihn angerufen, sie hat ihn eingeladen, sie hat ihn in Ausgang geführt, sie hat bezahlt. 10 Jahre später, was macht sie? Sie reißt die Haare aus, dass ihr Mann so ein Waschlappen ist. Und Mary schreibt in ihr Buch, hey, hallo, du hast 10 Jahre lang dich bemüht, dass er diese Rolle einnimmt. Und jetzt reißt du die Haare aus? Es ist nötig für dein Glück, dass der Mann leitet. Auch wenn du denkst, ja, aber bitte nicht in diese Richtung. Zweitens, es ist nötig, ihn ehren ist nötig für dein Wachstum in Christus. Das ist jetzt deine Aufgabe. Anders gesagt, drittens, ihn zu ehren ist nötig. Drittens, jetzt kommt's. Ihn zu ehren ist nötig, für deine Bestimmung als Frau zu erfüllen und deine Berufung gerecht zu werden. Jetzt die springende Frage, die wir auch vorher hatten. Was, wenn er es nicht tut? Da ist eine Spannung zwischen Sachen vergehen lassen, die nicht so wichtig sind, und Nötiges, vor allem geistlich Nötiges, allen voran die Erziehung der Kinder selbst zu machen. Aber wie gehe ich mit dem um, wenn der Mann seine Verantwortung nicht wahrnimmt? Förderung ist anders als Forderung. Förderung ist anders als Forderung. Wer etwas macht, weil seine Frau es von ihm will, macht es eben nicht. Stelle Fragen und lass der Heilige Geist ihn überführen. Weisheit in der Spannung, genau. Wie sagst du es ihm, beziehungsweise wie förderst du ihn? Ich gebe euch ein ganz kurzes Beispiel. Sage wir, du stellst fest als Frau, dass es gut wäre, ein Tischgebet vor dem Essen zu sprechen, und der Mann macht das nicht. Option Nummer 1. Selbst beten für die Familie. Man sitzt am Tisch, die Frau sagt, Kinder, Mann, wir beten jetzt. Zweite Möglichkeit. Schatz, könntest du jetzt für uns beten? Dritte Möglichkeit. Alles stillhalten und auf ihn schauen und hoffen, der schnallt es, dass er beten soll. Ich denke, wir spüren an all diesen verschiedenen Möglichkeiten, das ist alles irgendwie ihn zu manipulieren und unter Druck zu setzen. Und wer dann nachher betet, weil seine Frau das so macht, der wird eben in seine Passivität gefördert. Das wollen wir nicht. Vierte Möglichkeit. Nicht am Tisch, sondern zu einer anderen Zeit ihn fragen. Du, wie willst du das handhaben? Manche Familien beten. Willst du das bei uns machen oder sollen wir es anders machen? Ist auch ein Stück weit eine rhetorische Frage. Fünfte Möglichkeit. Ohne Worte darauf hinweisen. Vielleicht empfiehlst du ihm ein Buch, in dem das irgendwo auf Seite 80 steht. Oder ein Andachtsbuch im Badezimmer dort offen lassen, wo das Thema, über das Thema geschrieben wird. Oder vielleicht macht man das anders. Ja, können wir die Schmieds und die Meyers besuchen? Und du weißt, wenn wir Schmieds und Meyers besuchen, die werden beten vor dem Essen. Vielleicht fällt das ihm auf. Sechste Möglichkeit, nichts sagen, beten und warten. Und ich denke, wir spüren, das sind, je nachdem, je nach Situation, je nach Person, wäre vielleicht 4, 5 oder 6 dran. Aber auf jeden Fall wollen wir, dass er den Schritt von sich aus tut. Und da ist ähnlich mit Gebetszeiten oder für etwas beten. Es ist 100-mal besser, wenn die Frau fragt, du, was meinst du, sollen wir dafür tun? Das ist besser, als wenn man sagt, Schatz, lasst uns dafür beten. Ich schätze es, wenn meine Frau mich auf das Beten aufmerksam macht, aber ich bin immer schachmatt, wenn sie es so sagt. Da denke ich, okay, jetzt habe ich wieder versagt, jetzt kann ich nicht leiden, jetzt leidest du. Was soll man sagen, wenn die Frau sagt, Schatz, können wir beten? Nein. Wenn man vielleicht gesprochen oder unausgesprochen impliziert oder vermittelt, dass wir zu wenig beten, Schatz, lasst uns beten, wir beten ja zu wenig miteinander, ja, dann ist wirklich, man übernimmt langsam die Leitung. Jetzt ganz schnell durch, jetzt ist bitte Zeit, jetzt muss ich Gas geben. Okay, viertens, einfach so ein paar Gedankenanstöße, wie unsere Kultur ist. diese Sachen müssen wir wissen, wenn wir ernsthaft biblische Leitung und Unterordnung umsetzen müssen oder wollen. Erstens, wir hassen Autorität. Wir hassen es, wenn Leute über uns sind, und wir hassen es, wenn Leute unter uns sind. Am liebsten keine Autorität. Das ist nicht biblisch, das fördert nicht dieses Lebensstil. Wir müssen lernen, die Autorität zu bejahen. Bei unseren Kindern, in unseren Ehen, mit dem Staat, am Arbeitsplatz und so weiter. Zweitens, was ist das gängige Bild von Mann und Frau? Guck mal die Werbungen an. Wer sind die Leute, die auch mit den Computern und mit den letzten technischen Sachen gut dran sind? Sind die Frauen. Wer sind die Ahnungslosen, die sagen, was machen wir jetzt? Das sind die Männer. Ständig wird dieses feministische Bild uns untergejubelt. Männer sind doof, Frauen sind gescheit. Das fördert nicht Eheglück. Das ist ein feindliches Bild unserer christlichen Weltanschauung. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das uns ständig eingetrichtert wird. Drittens, Männer brauchen Männergruppen. Es ist eine starke Tendenz in unsere christliche Gemeinschaften, eigentlich alle wichtige, ehrliche Auseinandersetzungen in die Ehe zu schieben. In der Ehe, da ist der Ort, wo du offen bist und wirklich auspackst. Aber unter anderem, da muss man ein Stück weit sich verstecken. Das vergiftet die Ehe, das überbelastet die Ehe. Vor allem die Männer brauchen andere Männer, die ihnen helfen, Rechenschaft abzulegen und gegenseitig gefördert zu werden. Es ist nicht schlecht, sage ich mal ganz provokativ, wenn der beste Freund des Mannes vielleicht ein anderer Mann ist. Natürlich soll seine beste Freund nicht eine andere Frau als seine Frau sein, selbstverständlich. Aber ich bespreche manches nicht mit meiner Frau, weil ich das mit dem Benjamin bespreche. Und das entlastet unsere Beziehung. Da trägt er die Last und nicht sie. Viertens, leitende Reinigung, nicht bloß dienende Reinigung. Die dienende Reinigung ist heute sehr populär, wie das in dem Film Fireproof zum Beispiel der Fall ist. Wie gewinnt man die Frau? Ja, nicht leiten, kochen, ihr den Hof machen, ihr dienen, putzen und so weiter. So gewinnt man ihr Herz. Die Bibel sagt, dass wir unsere Leitungsaufgabe wahrnehmen müssen und dass wir dienen, indem wir leiten. Also leitende Reinigung und nicht bloß, auch dienende Reinigung, aber nicht bloß dienende Reinigung. Fünftens, wir sind umzogen von unrealistischen romantischen Vorstellungen, was eine Beziehung alles tun soll. Und diese romantischen, falschen Bilder überlasten unsere Ehe und fördern unser Unglück oder unsere Unzufriedenheit, wenn nicht alles rund läuft wie im Märchen. Ich habe realistischere Bilder von der Ehe. Da hilft es, wenn andere Ehepaare auch über ihre Probleme erzählen. Oder wenn wir zum Beispiel eine der Ehen von großen Männern Gottes lesen. Oder in der Bibel vielleicht, aber da sind die Ehen nicht so gut beschrieben. Aber manche Ehen von großen Männern Gottes, wie zum Beispiel der Gründer von Wycliffe, das war nicht gerade das Glücklichste vom Glücklichsten. Okay, da bin ich auch nicht so schlecht dran. Wo sind wir? Sechstens jetzt. Praktisches Dienen und Arbeiten und Hausämter. Es ist die Vorstellung heute, dass wenn die Kinder 50 Mal gewickelt werden müssen, dass mindestens 23 vom Mann passieren soll. Das Problem ist, dass der Mann eine besondere Verantwortung als Priester im Haus hat. Der muss viel mehr geistlich den Überblick haben und, darf ich sagen, sich besser im Wort Gottes auskennen. Also, die Frauen sollen ihn nicht einfach vom Windelwickeln befreien, damit er vor dem Fernsehen sitzt. Aber ihn zu befreien, dass er seine Zeit in der Bibel verbringt, das ist gut. Und Frauen, ihr könnt das machen. Hey, nein, Schatz, ich mache das.
lies das Buch. Ich weiß, du kommst zu wenig dazu.
Nein, komm, ich diene dir gerne. Ich weiß, du dienst mir gerne, aber das wäre mir lieber.
Siebtens. Bleibe selber am Lernen und Lesen und Studieren. Unsere Marschrichtung braucht ständig geistliche Input, denn wir sind in einem Gegenstrom, wo wir dagegen schwimmen müssen. Und letztens dann, jawohl, nicht nur gegen den Zeitgeist, das ist zwar schön, wenn wir sagen, das wollen wir nicht, aber das darf nicht unsere primäre Motivation sein, sondern für den Herrn. Für den Herrn. Nicht nur bloß, wir wollen es anders als die Kultur machen, sondern Herr, wir wollen es nach in deinem Sinne machen. Das sind einfach so 7 biblische Weisheiten im kulturellen Gegenstrom. Wir sind in einem kulturellen Gegenstrom. Kämpfen wir dagegen, so werden wir gewinnen. Amen.